Der Pilot hatte sich von der Dienstleistungsfirma für den geplanten Flug ein Briefing-Pack per E-Mail schicken lassen, die vorgeschlagene Route akzeptiert und sie unverändert als Flugplan aufgegeben. Das Briefing-Pack ging per E-Mail am Morgen des Unfalltages um 6.23 Uhr beim Piloten ein.
Moin in der Privatpiloten-Lounge.
1.12 Unfallstelle und Feststellung am Luftfahrzeug. Die Unfallstelle befand sich ca. 7 nautische Meilen südöstlich des Flugplatzes Bonhangela an einem bewaldeten, in südwestliche Richtung abfallenden Steilhang. Die Unfallstelle lag in einer Höhe von ca. 1190 Fuß AMSL. Das Flugzeug war mit den Wipfeln mehrerer etwa 20 Meter hoher Buchen kollidiert und dann in Einzelteilen auf dem Boden geprallt. Die Unfallstelle hatte eine Länge von etwa 120 Metern und eine Breite von ca. 50 Metern. Teile des Leitwerks und der Tragflächenenden hingen im Geäst der Bäume. Das Wrack wies einen hohen Zerstörungsgrad auf. Beide Tragflächen des Flugzeuges waren an den Wurzeln vom Rumpf abgetrennt. Die Triebwerke waren mit dem Motorträger abgerissen, die Kurbelgehäuse waren zerstört. Zwei der drei Propellerblätter des linken Triebwerks waren jeweils am Fuß abgerissen. Die obere Cowling des linken Triebwerks und die linke Tragfläche wiesen Brandspuren auf. Rumpf- und Cockpitbereich des Flugzeuges waren zerstört, die beiden Insassen waren aus dem Wrack geschleudert worden. Das PFD des Flugzeuges wurde für eine Auswertung der gespeicherten Daten sichergestellt. 1.13 Medizinische und pathologische Angaben. Die Leichen der Piloten und des Passagiers wurden obduziert. 1.13.1 Obduktionsbefunde Toxikologie. Gemäß der Obduktionsberichte verstarben beide Insassen infolge eines Polytraumas. Zusätzlich ergab die Untersuchung des Herzens des Piloten eindeutige Hinweise auf einen etwa 6 bis 8 Stunden vor dem Unfall frisch abgelaufenen Herzinfarkt. Die chemisch-toxikologische Untersuchung mehrerer Gewebeteile und Körperflüssigkeiten des Piloten waren positiv für den Nachweis von Koffein. Es fanden sich keine Hinweise auf regelmäßig eingenommene Medikamente oder darauf, dass der Pilot zum Zeitpunkt des Unfalls unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stand. 1.13.2 Flugmedizinische Begutachtung. Letztmalig am 17.03.2021 stellte ein flugmedizinischer Sachverständiger AME mit der Berechtigung zur Erteilung von Flugtauglichkeiten der Klasse 1 und 2 dem Piloten sein flugmedizinisches Tauglichkeitszeugnis Klasse 2 aus. Dieser betreute den Piloten gemäß der BFU vorliegenden Dokumentation bereits seit dem Jahr 2000. Lediglich am 6.05.2008 wurde die Flugtauglichkeit der Klasse 2 einmalig durch das flugmedizinische Zentrum AEMC der Charité in Berlin erteilt. Die hierbei angefertigten Untersuchungsbefunde und die damit verbundene Rationale der flugmedizinischen Begutachtung zur Erlangung der Flugtauglichkeit der Klasse 2 in einem AEMC konnten durch die BFU nicht mehr nachvollzogen werden. Sie waren aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungspflicht von 10 Jahren zum Zeitpunkt der Flugunfalluntersuchung bereits vernichtet worden. Aufgrund von Vorerkrankungen der Augen musste sich der Pilot vor jeder Tauglichkeitsuntersuchung zusätzlich einer augenärztlichen Untersuchung unterziehen. Deren Ergebnisse wurden dem AME schriftlich in Form eines augenärztlichen Gutachtens weitergeleitet und lagen der BFU für mehrere Untersuchungszeitpunkte vor. In dem am 11.03.2021 erstellten und zur letztmaligen Flugtauglichkeitsuntersuchung am 17.03.2021 beigebrachten augenärztlichen Gutachten wird im Bereich Diagnosen durch den Augenarzt und unter anderem eine chronische Nervenerkrankung aufgeführt. Auf Nachfrage der BFU gab der Augenarzt an, dass der Pilot ihn über diese Vorerkrankung in Kenntnis gesetzt hat. Er habe angegeben, dass sie im Jahre 2010 bei ihm erst diagnostiziert worden sei, er seinen letzten Krankheitsschub im Jahre 2013 gehabt habe und die Erkrankung seitdem stabil verlaufe. Für die Erkrankung typische augenärztliche Befunde haben bei dem Piloten nach Aussage des Augenarztes zum Zeitpunkt der letzten Untersuchung nicht vorgelegt. Das augenärztliche Gutachten wurde vom AME als Anhang zur Flugtauglichkeitsuntersuchung vom 17.03.2021 auf den sogenannten EMPIC-Server hochgeladen und war dort für zugangsberechtigte Personen einsehbar. Im Rahmen seiner flugmedizinischen Tauglichkeitsuntersuchung berücksichtigte der AME die vom Augenarzt attestierte chronische Nervenerkrankung nicht. Er gab auf Nachfrage der BFU an, davon ausgegangen zu sein, dass es sich hierbei um eine Fehldiagnose des Augenarztes gehandelt habe. Im Zusammenhang mit der beim Piloten diagnostizierten chronischen Nervenerkrankung konnten folgende Symptome auftreten: Sensibilitätsstörungen, Taubheitsgefühl der Haut, Verlust des Tastsinns, Sehstörungen, Sehkraftverlust, Gesichtsfeldeinschränkungen, Verlust des Farbsehens, Blasenentleerungsstörungen, Lähmungserscheinungen, Stand- und Gangunsicherheiten.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Aufgrund dieser Symptome war die Erkrankung im Kontext einer Flugtauglichkeitsuntersuchung nicht per se disqualifizierend, bedurfte jedoch vor Erteilung der Tauglichkeit einer weiteren fachärztlichen Mitbeurteilung durch einen Neurologen. 1.14 Brand. Beim Aufprall des Flugzeuges waren mehrere Einzelteile des Wracks in Brand geraten, die durch die Feuerwehr gelöscht wurden. 1.15 Überlebensaspekte. Der Unfall wurde durch sich in der Nähe befindliche Zeugen akustisch wahrgenommen und der Notruf unmittelbar abgesetzt. Erste Einsatzkräfte erreichten die Absturzstelle ca. 20 Minuten nach Alarmierung und leiteten Rettungsmaßnahmen ein. Pilot und Fluggast erlitten nicht mit dem Leben zu vereinbarende Verletzungen. 1.16 Versuche und Forschungsergebnisse nicht betroffen. 1.17 Organisation und deren Verfahren. 1.17.1 Flugsicherungsorganisation. Die Flugsicherungsorganisation verfügt für den unteren Luftraum über die drei Kontrollzentralen ACC Bremen, Erlangen und München. Jede Kontrollzentrale war in mehrere Einsatzberechtigungsgruppen EBG unterteilt, die wiederum für mehrere Sektoren zuständig waren. Lotsinnen und Lotsen erwerben Berechtigungen für die verschiedenen Sektoren einer bestimmten EBG, in der sie dann sowohl als Radar als auch als Koordinationslotse eingesetzt werden. Die Kontrollzentrale Langen war in 8 EBG gegliedert. Die EBG 7 war unter anderem für die Sektoren Köln Arrival und Nervenich zuständig. Zur Zeit des Unfalls waren die beiden Sektoren zusammengelegt. Nach Angaben der Flugsicherungsorganisation verfügt die Kontrollzentrale Langen über das Radardarstellungssystem P2-ATCAS. Dieses System bot verschiedene Möglichkeiten zur Individualisierung der Anzeigen am jeweiligen Arbeitsplatz. Diese Möglichkeiten sollten dabei helfen, sich auf den eigenen Zuständigkeitsbereich und die darin befindlichen Luftfahrzeuge zu konzentrieren. Je nach Zuständigkeitsbereich des Arbeitsplatzes war die Radar-Range, also die laterale Ausdehnung oder die Anzeige von Bodenhindernissen einstellbar. Des Weiteren konnten verschiedene Filter eingestellt werden. Dazu zählten ein Höhenfilter, mit dem die außerhalb des eigenen Zuständigkeitsbereichs fliegenden Luftfahrzeuge in anderer Farbe und oder anderer Helligkeit gestellt werden konnten. Ein Codefilter, der es ermöglichte, Luftfahrzeuge mit bestimmten Gruppencodes nicht mit der üblichen Helligkeit darzustellen. Sowie ein Mode-S-Filter, mit dem Mode-S-Informationen wie zum Beispiel die Selected Altitude ausgeblendet werden konnten. Bei Betätigen der Ident-Taste im Cockpit wurde auf dem Radarmonitor für einige Sekunden vier Striche, vergleichbar mit einem Fadenkreuz, die auf das Radarziel des Flugzeuges zeigen, dargestellt. Die Ident-Funktion wurde in der gleichen Farbe wie das Radarziel und Label angezeigt. Im Rahmen der Untersuchung wurde die Darstellung der Situation auf dem Monitor der Lotsin rekonstruiert, Radar Replay. Dabei konnten auch die individuellen Einstellungen der Radarlotsin nachvollzogen werden. Die Radarziele im Zuständigkeitsbereich der Lotsin wurden in einem kräftigen Schwarz, Radarziele außerhalb in einem hellen Rot bzw. hellen Grau dargestellt. Nach Angaben der Radarlotsin und des Koordinationslotsen war Bonn-Hangela im Bereich der EBG 7 der Flugplatz mit den meisten VFR-IFR-Abflügen. Sie gaben an, dass mit der in Bonn-Hangela stationierten Hubschrauberstaffel der Bundespolizei standardisierte Verfahren festgelegt waren, um in Flugplatznähe möglichst schnell und hindernisfrei den Flugregelwechsel von VFR zu IFR vollziehen zu können. Die Anwendung dieser Verfahren lief nach ihren Angaben problemlos. Festlegungen in der Betriebsanweisung Flugverkehrsdienste. Die Betriebsanweisung der Flugverkehrsdienste der Flugsicherungsorganisation BA-FVD Revisionsstand 27.02.2020 legte bezüglich IFR-Flüge im Luftraum der Klasse Golf folgendes fest. 416 Flüge nach Instrumentenflugregeln in den und aus dem Luftraum der Klasse Golf. 416.1 Flüge nach Instrumentenflugregeln in den und aus dem Flugraum der Klasse Golf sind nur auf veröffentlichten IFR-Verfahren durchzuführen. Die Freigaben für solche veröffentlichten Verfahren beziehen sich nur auf den Teil des Verfahrens, welches sich im kontrollierten Luftraum befindet. Punkt 11. Die Lenkung von Flügen ist nur im kontrollierten Luftraum zulässig. Flüge nach Instrumentenflugregeln im Luftraum der Klasse Golf unterliegen nicht der Verkehrsflugkontrolle. 416.4 Die Freigabe für IFR-Abflugverfahren Verfahren in den kontrollierten Luftraum werden von der für den Luftraum zuständigen Kontrollstellen gegebenenfalls mit zeitlichen Einschränkungen, zum Beispiel zur Einhaltung der CTOT, erteilt. Beispiel: Golf-Doppelpunkt, Clearance valid from time until time. Anmerkung: Die Anweisung Hold Advice Ready ist als Verkehrslenkung im unkontrollierten Luftraum unzulässig. Die Flugverkehrskontrolle beginnt mit dem Einflug in den kontrollierten Luftraum. Der Luftfahrzeugführer ist darüber zu informieren. Beispiel: ATC Service starts when entering controlled airspace. Anmerkung: Sofern örtlich geregelt, kann gegebenenfalls eine Weitergabe der Freigabe durch das AFIS-Personal erfolgen. In diesem Fall sind Vereinbarungen zu treffen, die sicherstellen, dass die Freigaben im gleichen Wortlaut weitergeleitet werden, in denen sie empfangen wurden. Nach Angaben des Flugsicherungsunternehmens gab die Regelung im Kapitel 416 für den IFA-Betrieb an TMZ-RMZ-Flugplätzen. Die Betriebsanweisung Flugverkehrsdienste der Flugsicherungsorganisation BAFVD Revisionsstand 21.05.2020 legte bezüglich Flugregelwechsel von VFR nach IFA folgendes fest: 442.2 Flugregelwechsel von VFR nach IFA, Punkt 21. Flüge, für die ein Z-Flugplan aufgegeben wurde, sind als VFR-Abflüge zu behandeln. Punkt 22. Für die Erteilung der IFA-Freigabe ist der Kontrollsektor verantwortlich, in bzw. unterhalb dessen Zuständigkeitsbereich der IFA-Teil beginnt. Bei Abflügen von unkontrollierten Flugplätzen ist eine Streckenfreigabe nur zu erteilen, wenn die CTOT eingehalten wurde. Anmerkung: Die CTOT wird für den Startflugplatz berechnet und bezieht sich auf die Einflugzeit in den von einer VFRM betroffenen Luftraum. Punkt 23. Dem Luftfahrzeugführer ist der Beginn des IFA-Teils mitzuteilen. Wird die IFA-Freigabe vor Einflug in den kontrollierten Luftraum erteilt, muss dem Luftfahrzeugführer mitgeteilt werden, dass die IFA-Freigabe erst mit Passieren der IFA-Mindestreiseflughöhe MVA bzw. bei Erreichen des veröffentlichten Instrumentenabflugverfahrens im unkontrollierten Luftraum wirksam wird. Punkt 24. Der Luftfahrzeugführer ist bis zu Erreichen der IFA-Mindestreiseflughöhe bzw. MVA für die Einhaltung der Sicherheitsmindesthöhe verantwortlich. Kursführung darf erst nach Erreichen der MVA durchgeführt werden, womit die Verantwortung für die Einhaltung der Sicherheitsmindesthöhe auch vor Erreichen der IFA-Mindestreiseflughöhe auf den Lotsen übergeht. Punkt 25. Auf Anforderung des Luftfahrzeugführers kann die IFA-Freigabe vor dem Start erteilt werden. Dies kann auch telefonisch durchgeführt werden. Hierbei ist die Gültigkeit der Freigabe zeitlich zu begrenzen. Anmerkung: Es ist sicherzustellen, dass die Übermittlung der Freigabe an den Luftfahrzeugführer durch Sprachaufzeichnung dokumentiert wird. Nach Angaben des Flugsicherungsunternehmens sahen dessen interne Verfahren aufgrund der sonst potenziell sehr hohen Anzahl von Anrufen die Möglichkeit einer telefonischen IFA-Freigabe nur für geschlossene Nutzergruppen, wie zum Beispiel die Bundespolizei in Bonn-Hangela, vor. In der Betriebsbestimmung 005-2010 der Flugsicherungsorganisation für VFR-IFA-Wechselverfahren von Hubschraubern der Bundespolizei Fliegerstaffel St. Augustin am Verkehrslandeplatz Bonn-Hangela vom 3.3.2010 waren entsprechende Verfahren geregelt. Die Betriebsbestimmung diente demnach dem Ziel, VFR-IFA-Wechselverfahren schnell und sicher abzuwickeln und der Bundespolizei die Erfüllung hoheitlicher Aufgaben auch bei Instrumentenflugbedingungen unterhalb der MVA unter Inanspruchnahme der Sonderrechte gemäß § 30 des Luftverkehrsgesetzes zu ermöglichen. In der Betriebsbestimmung war unter anderem festgelegt, dass spätestens 5 Minuten vor dem Start die Flugleitung der Bundespolizei in Bonn-Hangela den zuständigen Kontrollsektor der Flugsicherungsorganisation telefonisch kontaktiert. Der Koordinationslotse übermittelte dann unter anderem die Anruffrequenz, den zu setzenden Transpondercode und eine der beiden festgelegten Abflugstrecken von Bonn-Hangela, entweder in Richtung Nörvenich, NOR-VOA, oder COLA, das COLVOA. mit Steigflug auf zunächst 1000 Fuß bzw. 2500 Fuß AMSL und dann auf 3000 Fuß AMSL. Die Betriebsbestimmung schrieb unter anderem fest, dass die Verantwortung für das Abweichen von den Regeln über das Verhalten im Luftraum unterhalb der MVA bei dem verantwortlichen Piloten der Bundespolizei liegt. Die Verfahren konnten demnach nach Entscheidungen durch die Bundespolizei bei Vorliegen der Grundlagen nach § 30 Absatz 1 Satz 3 Luftverkehrsgesetz auch bei Wetterbedingungen mit Wolkenuntergrenzen von 1500 Fuß oder weniger und oder einer Sicht von 1500 Meter oder weniger angewandt werden. Festlegung von Verfahren bei Flugregelwechsel in der AIP. In der AIP Deutschland, Revisionsstand vom 12.08.2021 unter dem Punkt ENR 1.8-15, Verfahren bei Flugregelwechsel, war auf Grundlage der NFL 1-297-14 folgendes festgelegt. Erstens, Flugregelwechsel von IFR nach VFR, Y-Flugplan. 1.1. Flugregelwechsel von IFA nach VFR können jederzeit auf veröffentlichten IFA-Verfahren durchgeführt werden. 1.2. Flugregelwechsel von IFA nach VFR außerhalb der veröffentlichten IFA-Verfahren können nur in oder oberhalb der MVA Minimum Vectoring Altitude durchgeführt werden. 2. Flugregelwechsel von VFR nach IFA Z-Flugplan. 2.1. Eine Flugverkehrskontrollfreigabe ist einzuholen vor Beginn eines kontrollierten Fluges oder eines Flugabschnitts als kontrollierter Flug. 2.2. Flugregelwechsel von VFR nach IFA unterhalb der MVA können nur auf veröffentlichten IFA-Verfahren durchgeführt werden. 2.3. Flugregelwechsel von VFR nach IFA in oder oberhalb der MVA können auch außerhalb der veröffentlichten IFA-Verfahren durchgeführt werden. 1.17.2. Flugplanverarbeitung durch Eurocontrol. Für die zentralisierte Flugplanungsverarbeitung und Verteilung in der gesamten mehr als 40 Staaten umfassenden ICAO-Euro-Region war das Eurocontrol Network Manager Operations Center, NMOC, zuständig. Das NMOC nutzt dabei das Integrated Initial Flight Plan Processing System, IFPS. Bei der zentralisierten Flugplanungsverarbeitung für Flüge nach Instrumentenflugregeln wurden sowohl die Anforderungen der einzelnen Luftfahrzeugbetreiber bezüglich Zeit, Streckenführung und Flugfläche, als auch die Kapazitäten der jeweiligen Flugsicherungssektoren bzw. Flughäfen berücksichtigt. Im Ergebnis können Maßnahmen zur Verkehrsflussregelung getroffen werden. Diese Maßnahmen können zum Beispiel die Streckenführung, die Flugfläche als auch die Zeit betreffen. So kann etwa ein auch als Slot bezeichnetes Abflugzeitfenster vorgegeben werden, dessen Calculated Takeoff Time, CTOT, mit einer Toleranz von minus 5 bis plus 10 Minuten einzuhalten ist. Für die Übermittlung von Maßnahmen zur Verkehrsflussregelung werden in der Regel per E-Mail standardisierte Meldungen an den Auftraggeber des Flugplans bzw. letztlich den Piloten versandt. Zu den standardisierten Meldungen gehören unter anderem die Slot Allocation Message und die Slot Revision Message. 1.17.3 Richtlinien der flugmedizinischen Begutachtung. Zum Zeitpunkt der Erstdiagnose der chronischen Nervenerkrankung des Piloten im Jahre 2010 erfolgte die flugmedizinische Begutachtung von Piloten gemäß der Richtlinie nach JAFCL-3 vom 27. März 2007. Hier hieß es im Abschnitt C flugmedizinische Tauglichkeitsanforderungen Klasse 2 im Kapitel JAFCL 3.330 neurologische Erkrankungen. A. Bewerber um ein Tauglichkeitszeugnis Klasse 2 oder Inhaber eines solchen dürfen weder anamnesetisch noch aktuell eine neurologische Veränderung aufweisen, welche die sichere Ausübung der mit der Lizenz verbundenen Rechte beeinträchtigen kann. B. Besondere Aufmerksamkeit muss auf folgende Veränderungen gelegt werden. Progressive Erkrankungen des Nervensystems und Absatz 3. Erkrankungen mit Neigung zu Hirnfunktionsstörungen. Ferner hieß es im Anhang 11 zu den Abschnitten B und C. 1. Jede bestehende oder progrediente Erkrankung des Nervensystems, die eine deutliche Behinderung verursacht, hat oder wahrscheinlich verursachen kann, macht untauglich. Bei nur geringfügigen funktionellen Störungen, die auf einem bestehenden Grundleiden beruhen, kann die Tauglichkeit Klasse 2 durch ein flugmedizinisches Zentrum oder einen flugmedizinischen Sachverständigen Klasse 1 nach umfassender neurologischer Begutachtung überprüft werden. In Deutschland löste ab dem 8. April 2013 die Verordnung EU Nummer 1178/2011 inklusive den dazugehörigen Applicable Means of Compliance and Guidance Material to Part MED der EASA die Bewertungsrichtlinien der JAR FCL 3 ab. In letzteren lautet es in Sektion 3 Specific Requirements for Class 2 Medical Certificates unter AMC 2 Medical B065 Neurological Disease Any Stationary or Progressive Disease of the Nervous System which has caused or is likely to cause a significant disability is disqualifying. In case of minor functional loss association with stationary disease, a fit assessment may be considered after full evaluation. Im Zusammenhang mit der Flugunfalluntersuchung wurde der Leiter eines Aero Medical Centers AEMC durch die BFU befragt. Dieser verfügte über eine Berufserfahrung von mehreren Jahrzehnten. Ihm war in Deutschland kein Fall bekannt, in dem ein Anwärter auf eine Flugtauglichkeit mit dieser Vorerkrankung des Nervensystems als tauglich befunden wurde. 1.17.4 Aufsichtsführende Behörde. In Deutschland ist das Referat L6 Flugmedizin Rechtsangelegenheiten der Abteilung L des LBA zuständig für die Aufsicht über die von dem LBA anerkannten flugmedizinischen Sachverständigen AME und flugmedizinischen Zentren AEMC. Es betreut weiterhin die zentrale EMPIC-Datenbank, in der alle durch die AMEs und AEMCs im Zusammenhang mit Flugtauglichkeitsuntersuchungen erhobenen Befunde zwecks Überprüfung und Archivierung serverbasiert hinterlegt werden. Pro Jahr gehen im LBA die Ergebnisse von 55.000 bis 60.000 Flugtauglichkeitsuntersuchungen ein. Hiervon werden durch die Mitarbeiter des Referats alle Flugtauglichkeitsuntersuchungen der Klasse 1 sowie alle Konsultationen für Untersuchungen der Klasse 2 inhaltlich und formell überprüft und bewertet. Die medizinischen Sachverständigen des Referats L6 entscheiden im Fall einer Verweisung Klasse 1 und geben im Fall der Konsultation eine Empfehlung ab für Klasse 2. Im Zusammenhang mit Flugtauglichkeiten der Klasse 1 findet des Weiteren ein Austausch mit dem Referat L4 Lizenzierung statt, da das LBA für Berufsluftfahrzeugführer zusätzlich die lizenzführende Behörde ist. Flugtauglichkeitsuntersuchungen der Klasse 2, die, wie im konkreten Fall, nicht mit einer Konsultation des LBA einhergehen, werden ausschließlich stichprobenartig überprüft. Die EMPIC-Software führt LBA-seitig keine automatisierte Überprüfung der durch die AMEs und AEMCs im Zusammenhang mit Flugtauglichkeitsuntersuchungen auf den Server hochgeladenen Datenanhängen auf formelle und inhaltliche Korrektheit durch. 1.18 zusätzliche Informationen. 1.18.1 Flugplanung. Eine vom Piloten mit der Flugplanung betraute Dienstleistungsfirma hatte diese übernommen und erstellte die entsprechende Dokumentation. Dazu zählten unter anderem ATC Flugplandaten, Flugdurchführungsplan, Flightlog, NOTAM sowie Wetterinformationen. Die Firma stellte der BFU die Flugplanungsunterlagen für die Untersuchung zur Verfügung. Nach Angaben der Dienstleistungsfirma sucht die verwendete Software eine möglichst ideale Route basierend auf Optimierungsvorgaben und unter Berücksichtigung tausender Regeln, die von dem Flugsicherungsrechner von Eurocontrol akzeptiert wird. Der Pilot kann eine vorgeschlagene Route manuell ändern oder sich aus verschiedenen Optionen eine heraussuchen. Es sei jedoch nicht einfach, eine Route manuell zu editieren und sie von Eurocontrol aufgrund der vielen Regeln noch akzeptiert zu bekommen. Der Pilot hatte sich von der Dienstleistungsfirma für den geplanten Flug ein Briefing-Pack per E-Mail schicken lassen, die vorgeschlagene Route akzeptiert und sie unverändert als Flugplan aufgegeben. Das Briefing-Pack ging per E-Mail am Morgen des Unfalltages um 6.23 Uhr beim Piloten ein. Die darin geplante Estimated Off-Block Time, EOBT, war 8.10 Uhr. Der aufgegebene Flugplan wurde durch die Flugsicherung akzeptiert. Um 6.24 Uhr leitete die Dienstleistungsfirma eine Slot Allocation Message mit der CTOT 8.31 Uhr, also 6.31 Uhr UTC, per E-Mail an den Piloten weiter. In dieser Meldung war als Grund Verkehrsflussmanagement und ein geplanter Überflug des südlich von Bremen gelegenen Meldepunkts Basum für 9.36 26, 7.26 Uhr UTC angegeben. Der Pilot erhielt um 7.40 Uhr von dem Dienstleister per E-Mail das mit 9 Meter aktualisierte Briefing Pack. Um 8.12 Uhr wurde an den Piloten per E-Mail ein Slot Revision Message gesandt und darin die CTOT auf 8.26 Uhr 6.26 Uhr UTC geändert. Als Grund wurde die ATC-Kapazität angegeben und der geplante Überflug des Meldepunktes Basum für nunmehr 9.21 Uhr, also 7.21 Uhr UTC, festgelegt. 1.18.2 Wettermindestbedingungen für VFR-Flüge. In den europäischen Regelungen gemäß Standardized European Rules of the Air, SERA, waren für die verschiedenen Luftraumklassen Wettermindestbedingungen für VFR-Flüge festgelegt. SERA Punkt 5001. Unter 3050 Metern, 10.000 Fuß über MSL und über 900 Metern, 3.000 Fuß über MSL oder über 300 Metern, 1.000 Fuß über Grund, die größere Höhe ist maßgebend, Flugsicht 5 Kilometer, Abstand von Wolken 1.500 Meter horizontal, 300 Meter sprich 1000 Fuß vertikal. In und unter 900 Metern 3000 Fuß über MSL oder 300 Metern 1000 Fuß über Grund. Die größere Höhe ist maßgebend. Im Luftraum A, B, C, D oder E, Flugsicht 5 Kilometer, Abstand von Wolken 1500 Meter horizontal, 300 Metern 1000 Fuß vertikal. In Luftraum Foxtrot und Golf, Flugsicht 5 Kilometer, 1500 Meter bei einer Geschwindigkeit von bis zu 140 Knoten Indicated Airspeed, frei von Wolken und mit Bodensicht. In den in Europa geltenden flugbetrieblichen Regelungen für den nicht gewerblichen Betrieb Non-Commercial Operation NCO waren bezüglich der Wetterbedingungen folgende Festlegungen getroffen. NCO OP.160 Wetterbedingungen. A. Der verantwortliche Pilot darf einen VFR-Flug nur beginnen bzw. fortsetzen, wenn die aktuellen verfügbaren meteorologischen Informationen erkennen lassen, dass die Wetterbedingungen auf der Strecke und am Bestimmungsplatz zum voraussichtlichen Zeitpunkt der Nutzung den anzuwendenden VFR-Betriebsmindestbedingungen entsprechen oder diese übertreffen. B. Der verantwortliche Pilot darf einen IFR-Flug zum geplanten Bestimmungsflugplatz nur dann beginnen, beziehungsweise fortsetzen, wenn die aktuellen meteorologischen Informationen erkennen lassen, dass zur voraussichtlichen Ankunftszeit die Wetterbedingungen am Bestimmungsflugplatz oder an mindestens einem Bestimmungsausweichflugplatz den anzuwendenden Flugplatzbetriebsmindestbedingungen entsprechen oder diese übertreffen. C. Wenn ein Flug VFR und IFR-Abschnitte enthält, gelten die unter Buchstabe A und B genannten meteorologischen Informationen soweit zutreffend. 1.18.3 Luftraumklassifizierung. SERA.6001 Klassifizierung der Lufträume. Die Mitgliedstaaten haben entsprechend ihren Erfordernissen Lufträume im Einklang mit den folgenden Luftraumklassifizierungen festzulegen. A. Klasse A. Es dürfen nur Flüge nach Instrumentenflugregeln durchgeführt werden. Für alle Flüge wird Flugverkehrskontrolldienst erbracht und Staffelung sichergestellt. Eine dauernde Flugfunk-Sprechfunkverbindung ist für alle Flüge erforderlich. Alle Flüge benötigen eine Flugverkehrskontrollfreigabe. B. Klasse B. Es dürfen Flüge nach Instrumentenflugregeln und nach Sichtflugregeln durchgeführt werden. Für alle Flüge wird Flugverkehrskontrolldienst erbracht und Staffelung sichergestellt. Eine dauernde Flugfunk-Sprechfunkverbindung ist für alle Flüge erforderlich. Alle Flüge benötigen eine Flugverkehrskontrollfreigabe. C. Klasse C. Es dürfen Flüge nach Instrumentenflugregeln und nach Sichtflugregeln durchgeführt werden. Für alle Flüge wird Flugverkehrskontrolldienst erbracht und es wird eine Staffelung von Flügen nach Instrumentenflugregeln gegenüber anderen Flügen nach Instrumentenflugregeln und Flügen nach Sichtflugregeln sichergestellt. Flüge nach Sichtflugregeln werden gegenüber Flügen nach Instrumentenflugregeln gestaffelt und erhalten auf Anforderungen Verkehrsinformationen bezüglich anderer Flüge nach Sichtflugregeln und Ausweichempfehlungen. Eine dauernde Flugfunk-Sprechfunkverbindung ist für alle Flüge erforderlich. Für Flüge nach Sichtflugregeln gilt eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 250 Knoten Indicated Airspeed unterhalb 3050 Metern. 10.000 Fuß über MSL, sofern die zuständige Behörde keine anderweitige Genehmigung für Luftfahrzeugmuster erteilt, die aus technischen oder Sicherheitsgründen diese Geschwindigkeit nicht beibehalten können. Alle Flüge benötigen eine Flugverkehrskontrollfreigabe. D. Klasse D. Es dürfen Flüge nach Instrumentenflugregeln und Flüge nach Sichtflugregeln durchgeführt werden und es wird Flugverkehrskontrolldienst für alle Flüge erbracht. Flüge nach Instrumentenflugregeln werden gegenüber anderen Flügen nach Instrumentenflugregeln gestaffelt und erhalten auf Anforderung Verkehrsinformationen bezüglich Flügen nach Sichtflugregeln und Ausweichempfehlungen. Flüge nach Sichtflugregeln erhalten auf Anforderung Verkehrsinformationen bezüglich aller anderen Flüge und Ausweichempfehlungen. Für alle Flüge ist eine dauernde Flugfunk-Sprechfunkverbindung erforderlich und es gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 250 Knoten Indicated Airspeed unterhalb 3050 Metern, 10.000 Fuß über MSL, sofern die zuständige Behörde keine anderweitige Genehmigung für Luftfahrzeugmuster erteilt, die aus technischen oder Sicherheitsgründen diese Geschwindigkeit nicht beibehalten können. Alle Flüge benötigen eine Flugverkehrskontrollfreigabe. E, Klasse E. Es dürfen Flüge nach Instrumentenflugregeln und nach Sichtflugregeln durchgeführt werden. Für Flüge nach Instrumentenflugregeln wird Flugverkehrskontrolldienst erbracht und Staffelung gegenüber anderen Flügen nach Instrumentenflugregeln sichergestellt. Alle Flüge erhalten, soweit möglich, Verkehrsinformationen. Eine dauernde Flugfunk-Sprechfunkverbindung ist für Flüge nach Instrumentenflugregeln erforderlich. Für alle Flüge gilt eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 250 Knoten Indicated Airspeed unterhalb 3050 Metern, 10.000 Fuß über MSL, sofern die zuständige Behörde keine anderweitige Genehmigung für Luftfahrzeugmuster erteilt, die aus technischen oder Sicherheitsgründen diese Geschwindigkeit nicht beibehalten können. Alle Flüge nach Instrumentenflugregeln benötigen eine Flugverkehrskontrollfreigabe. Die Klasse E darf nicht für Kontrollzonen verwendet werden. F, Klasse F. Es dürfen Flüge nach Instrumentenflugregeln und nach Sichtflugregeln durchgeführt werden. Alle teilnehmenden Flüge nach Instrumentenflugregeln erhalten Flugverkehrsberatungsdienst und alle Flüge erhalten auf Anforderung Fluginformationsdienst. Eine dauernde Flugfunk-Sprechfunkverbindung ist für Flüge nach Instrumentenflugregeln, die am Flugverkehrsberatungsdienst teilnehmen, erforderlich und alle Flüge nach Instrumentenflugregeln müssen in der Lage sein, eine Flugfunk-Sprechfunkverbindung herzustellen. Für alle Flüge gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 250 Knoten Indicated Airspeed unterhalb 3050 Metern, 10.000 Fuß über MSL, sofern die zuständige Behörde keine anderweitige Genehmigung für Luftfahrzeugmuster erteilt, die aus technischen oder Sicherheitsgründen diese Geschwindigkeit nicht beibehalten können. Eine Flugverkehrskontrollfreigabe ist nicht erforderlich. G, Klasse G. Es dürfen Flüge nach Instrumentenflugregeln und Flüge nach Sichtflugregeln durchgeführt werden und alle Flüge erhalten auf Anforderung Fluginformationsdienst. Alle Flüge nach Instrumentenflugregeln müssen in der Lage sein, eine Flugfunk-Sprechfunkverbindung herzustellen. Für alle Flüge gilt eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 250 Knoten Indicated Airspeed unterhalb 3050 Metern, 10.000 Fuß über MSL, sofern die zuständige Behörde keine anderweitige Genehmigung für Luftfahrzeugmuster erteilt, die aus technischen oder Sicherheitsgründen diese Geschwindigkeit nicht beibehalten können. Eine Flugverkehrskontrollfreigabe ist nicht erforderlich. 1.18.4 Beispiel für Regelungen im Ausland. Im Instrument Flying Handbook FRA H-8083-15b der Federal Aviation Administration FAA von 2012, Kapitel 10-7, waren die in den Vereinigten Staaten von Amerika geltenden Regelungen bezüglich Abflüge von Flugplätzen ohne Kontrollturm wie folgt beschrieben. Departures from airports without an operating control tower. When departing from airports that have neither an operating tower nor an FSS, a pilot should telephone the flight plan to the nearest ATC facility at least 30 minutes before the estimated departure time. If weather conditions permit, depart VFR and request IFR clearance as soon as radio contact is established with ATC. If weather conditions make it undirectable to fly VFR telephone clearance request. In this case, the controller would probably issue a short-range clearance pending establishment of radio contact and might restrict the departure time to a certain period. For example, clearance void if not off by 0 900. This would authorize departure within the allotted period and permit a pilot to proceed in accordance with the clearance. In the absence of any specific departure instructions, a pilot would be expected to proceed on course via the most direct route. 1.18.5 Abflüge mit Z-Flugplan am Flugplatz Bonn-Hangela. Das Flugsicherungsunternehmen stellte der BFU Daten zu Abflügen mit Z-Flugplan vom Flugplatz Bonn-Hangela im Zeitraum von 2019 bis 2022 zur Auswertung zur Verfügung. In diesem Zeitraum wurden insgesamt 4.199 solcher Abflüge registriert. Bei 434 dieser Abflüge, 10,3%, war eine CTOT festgelegt. Von den 4.199 Abflügen wurden 1.036 Flüge von der Bundespolizei und die übrigen 3.163 Flüge von anderen Luftfahrzeugen bis 5,7 Tonnen Maximum Takeoff Weight durchgeführt. 1.19 Nützliche oder effektive Untersuchungstechniken nicht betroffen. Zweitens Beurteilung. 2.1 Unfallgeschehen / Allgemeines. Die festgestellten Spuren an der Unfallstelle, die Wrackverteilung und die Schäden am Luftfahrzeug sprechen dafür, dass das Flugzeug mit konstanter Flughöhe und hoher Geschwindigkeit in das ansteigende Gelände einflog. Dies entspricht den typischen Merkmalen eines Control Flight into or Towards Terrain CFIT. Die Untersuchung des Wracks war aufgrund des Zerstörungsgrades nur eingeschränkt möglich. Er brachte jedoch, wie auch die sehr detaillierten Aufzeichnungen des PFD, keine Hinweise auf unfallrelevante technische Mängel am Flugzeug. Der Unfall war für die Insassen aufgrund der Schwere der beim Aufprall erlittenen Verletzungen nicht überlebbar. 2.2 Handlungen von Personen. 2.2.1 Handlungen des Piloten. Navigatorische Flugvorbereitung. Für die Planung eines VFR-IFA-Fluges von Bonn-Hangela nach Hamburg bestanden im Wesentlichen die folgenden Möglichkeiten. A. In die Kontrollzone des Flughafens Köln-Bonn einzufliegen und dort ein Standard Instrument Departure SID abzufliegen oder B. Nach dem Start in westliche Richtung um die Kontrollzone westlich zu umfliegen oder C in südliche bzw. südöstliche Richtung und anschließend östliche der Kontrollzone nach Norden und Richtung Hamburg zu fliegen. Das Flugplanungsprogramm des Dienstleistungsunternehmens geht, wenn keine Verkehrsflugsregelung vorliegt und keine anderen Vorgaben gemacht wurden, von einem direkten Flug vom Start zum Zielflugplatz aus. Für den Flug von Bonn-Hangela nach Hamburg wurde nahe der Wegpunkt Bamsu als erster IFA-Wegpunkt ausgewählt und dem Piloten im Briefing-Pack vorgeschlagen. Die BFU geht davon aus, dass der Pilot dies für den Flug am Unfalltag nicht bewusst so gewählt hat, weil er bis genau dorthin VFR zu fliegen beabsichtigte. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit hat er die Route der Einfachheit halber so akzeptiert, wie von dem Dienstleister vorgeschlagen. Auf dem ersten Teil des Flugweges in südöstliche Richtung, den der Pilot letztlich wählte, begann ab einer Entfernung von etwa 2 nautischen Meilen vom Startflugplatz das Gelände kontinuierlich anzusteigen und erreichte im Bereich der Unfallstelle eine Höhe von 1200 Fuß AMSL. Etwa 2 nautische Meilen nördlich der Unfallstelle war in den Luftfahrtkarten mit einer Höhe von 1716 Fuß AMSL das höchste Hindernis der Gegend eingetragen. Die Untergrenze des Luftraums Klasse Echo lag bei 1000 Fuß AGL. Das bedeutet, dass im Bereich der Unfallstelle der Luftraum Klasse Echo in 2200 Fuß AMSL begann. Aus den vorliegenden Daten ist nicht zu erkennen, dass der Pilot sich mit den Hindernishöhen im Detail vertraut gemacht hat. Meteorologische Flugvorbereitung. Aus den vorliegenden Daten des Dienstleisters geht hervor, dass dem Piloten am Morgen des Unfalltages meteorologische Vorhersagen für den geplanten Flug zur Verfügung standen. Der zeitliche Ablauf des Morgens vom Aufstehen um 6.10 Uhr, dem Erhalt der Flugplanungsunterlagen um 6.23 Uhr, ab etwa 7 Uhr ca. 50-minütige Fahrt mit dem Auto vom Heimatort zum Flugplatz, Vorbereiten und Checken des Flugzeuges, dem Einschalten der Avionik um 8.47 Uhr 48 Sekunden bis zum Start etwa 8 Minuten später zeigt, dass der Pilot nur wenig Zeit für eine sorgfältige Beurteilung der aktuellen Wetterbedingungen gehabt haben kann. Die Daten des Briefing-Packs enthielten Wetterberichte bzw. Vorhersagen für die im Flugplan geplante Flugstrecke von Bonn-Hangela nach Hamburg, nicht jedoch für den vom Piloten gewählten Anfangsteil des Fluges nach Südosten in Richtung Siebengebirge. Ob der Pilot zusätzlich andere Quellen von Wetterinformationen nutzte, konnte nicht ermittelt werden. Flugdurchführung. Der Start erfolgte um 8.16.30 Sekunden und somit ca. 10 Minuten vor dem aus der SAM resultierenden Zeitfenster CTOT 8.31 Uhr minus 5 plus 10 Minuten beziehungsweise immer noch ca. 5 Minuten vor dem in der SAM aktualisierten Zeitfenster. Während der Pilot die SAM, die ihm um 6.24 Uhr per E-Mail versandt wurde, sehr wahrscheinlich zumindest gesehen hat, ist es fraglich, ob er während des Rollens die um 8.12 Uhr per E-Mail eingegangene SRM zur Kenntnis genommen hat. Ob es sich bei der Nichteinhaltung des Abflugslots um eine versehentliche oder bewusste Handlung des Piloten handelte, konnte nicht geklärt werden. Die vorliegenden Daten zeigen, dass der Pilot nach dem manuellen Start im Verlauf der anschließenden Linkskurve den Autopiloten aktivierte. Er schaltete zusätzlich zum Heading Mode den Altitude Capture Mode ein und ließ das Flugzeug auf die vor dem Start vorgewählte Flughöhe von 1200 Fuß AMSL steigen. Der Höhenverlauf in Verbindung mit den Wetterdaten zeigt, dass der Pilot anstelle eines Versuchs unbedingt unterhalb der Wolken zu bleiben, den Einflug in die Wolken und damit die Regelübertretung, Violation, zugunsten einer zunächst größeren Hindernisfreiheit in Kauf nahm. In seinem Erstanruf, Langen Radar, Good Morning, We have 800 feet, climbing 1200, machte der Pilot weder Angaben zum Startflugplatz, zur aktuellen Position, noch zu seinen Absichten. Diese Abweichung vom Sprechfunkstandard führte zu einer entsprechenden Nachfrage der Radarlotsin und trug damit zu einer Verzögerung bei. Die Aufforderung der Lotsin, die Ident-Taste zu drücken, bestätigte der Pilot unmittelbar. Er kam dem jedoch erst etwa 20 Sekunden später nach, nachdem er die Fragen nach dem Startort, dem Flugplan und nach seinen Absichten beantwortet hatte. Nach Erreichen der vorgewählten Flughöhe stellte er die Triebwerke auf Reiseleistung ein und flog mit einem Steuerkurs von 140 Grad.